Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Herzlich willkommen zur Leadership Lounge. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei mir im Podcast ist Thomas Müller zu Gast. Er berät mittelständische Unternehmen, Konzerne und Verbände in allen Belangen des Arbeitsrechts mit Fokus auf laufende Arbeitgeberberatung. Ja, und Thomas Müller ist kürzlich zur renommierten Kanzlei GVW, also Graf von Westfalen, gewechselt. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass er sein ganzes Team mitgenommen hat. Ja, was haben Sie denn richtig gemacht, Herr Müller?
Ja, zunächst mal Dank für die Einladung. Ich glaube, ich würde die Frage umdrehen, was hat denn das Team richtig gemacht? Ich habe mir tatsächlich nur ganz so viele Gedanken drüber gemacht, was ich richtig gemacht habe. Letztlich wird es wohl so gewesen sein, dass das Team mir vertraut hat, bei der Entscheidung zu wechseln. Und ich hoffe auch, das Team hat es nicht bereut. Und mein Eindruck ist, es hat es nicht bereut.
Das finde ich ein sehr spannendes Schlagwort, also das Team Ihnen vertraut hat. Was würden Sie denn sagen, sind die wichtigen Aspekte dafür, dass sowas in der Führung gelingt?
Naja, also zunächst mal ist, glaube ich, Vertrauen ergibt sich aus der Art und Weise, wie man zusammenlebt und zusammenarbeitet. Also letztlich, man verbringt ja die meiste Zeit des Tages miteinander. Und ich glaube, dadurch, durch den Umgang miteinander, gewinnt man irgendwann Vertrauen zueinander. Also ich denke, der Umgang ist der entscheidende Punkt.
Absolut. Ich kitzle jetzt so ein bisschen weiter, weil ich das natürlich auch ganz oft erlebe, dass es nämlich genau daran hakt, ne, an diesem Umgang. Und das ja ganz oft für, ich sag mal immer, Vertrauen braucht lange aufgebaut zu werden, kann aber innerhalb von einer Sekunde zerstört werden. Und wenn Sie es jetzt runterbrechen müssten, so auf drei Faktoren, was wäre das, wo Sie sagen, hey, das ist wirklich wichtig? Muss auch nicht auf Ihr Team bezogen sein, sondern vielleicht auch, wann vertrauen Sie?
Also wenn sich mir gegenüber jemand als loyal erwiesen hat, als integer und wenn ich gemerkt habe, er versucht mich zu entlasten, mir den Druck zu nehmen. Also ich glaube, das sind drei wesentliche Punkte, wo sich dann Vertrauen einstellt.
Ja, das finde ich auch einen spannenden und schönen Aspekt, dieses auch gemerkt habe, hey, wir entlasten uns hier gerade gegenseitig, ne? Ja, wir sind ja zusammengekommen, weil wir uns zu dem Thema Führung ausgetauscht haben. Und was mir in diesem Gespräch aufgefallen ist, dass Sie so eine sehr zukunftsorientierte Einstellung zum Thema Führung haben. Also wirklich erkannt haben, wie wichtig es ist, sich auch Zeit zu nehmen. Das ist mir aus dem Gespräch sehr in Erinnerung. Auch wenn es gerade in einem Kanzleikontext auch stressig ist. Aber sich trotzdem oder dass Sie sich trotzdem die Zeit nehmen, für Ihre Mitarbeiter, für Ihr Team auch mal zuzuhören.
Das ist richtig. Also es ist ja durchaus wirtschaftlich von Vorteil für alle, wenn ich mir die Zeit nehme. Denn was kostet es mich denn betriebswirtschaftlich, wenn ich meine Mitarbeiter vergraule und mir neue Mitarbeiter suchen muss? Also das heißt, angefangen von der Einarbeitungszeit, der Übergangszeit, in der dann alle doppelt und dreifach Arbeit haben, um Mandate aufzufangen, des oder diejenigen, die dann ausgeschieden ist. Und das, wenn ich vermeiden kann, dann tue ich natürlich alles dafür, um es zu vermeiden. Und oftmals sind es ja gerade die zwischenmenschlichen Themen, die dann eine große Rolle spielen. Nimmt sich der Partner Zeit für einen, hört mal kurz zu, um dann die Befindlichkeiten zu klären und vielleicht hier oder da mal Entscheidungssicherheit zu geben. Und dann geht es wieder weiter und die Leute können dann mit weniger Druck weiterarbeiten, weil ich die Entscheidung dann hier und da abnehmen kann und dann die Verantwortung übernehme. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Verantwortung übernehmen für andere heißt ja dann auch, Druck von anderen zu nehmen und ihnen das Arbeiten zu erleichtern.
Ja, absolut. Und sich da dann auch vor das Team zu stellen in der einen oder anderen Situation bestimmt.
Ja, aber an der Stelle ist es ja auch so, ich will ja die Leute entwickeln. Also das heißt, Ziel ist ja, die Leute selber irgendwann zu Partnern zu machen. Und das bedeutet ja auch, dass ich versuche, nach meinen Möglichkeiten das vorzuleben und Ihnen ein Beispiel zu geben, wie man sich das Kanzleiseits vorstellt, dass sich ein Partner geriert. Und insofern ist das Mindset, das so eine Kanzlei vorgibt, aus meiner Sicht auch schon ein ganz wichtiger Anhaltspunkt für alle und für mich auch. Und hier ist es das Ziel, dass man die Leute zu Partnern entwickelt. Mhm. Und nicht sagt, man hat sie für 2-3 Jahre und dann ist es gut, dann hat man im Ergebnis den wirtschaftlichen Nutzen gezogen, sondern es soll ja jeder als Unternehmer herangeführt werden, es soll jeder die Möglichkeit bekommen, seinen Business Case zu entwickeln, und die Möglichkeit muss ich geben, und da sind wir dann wieder beim Punkt Vertrauen, und das schafft man natürlich nur mit gegenseitigem Vertrauen. Also wenn ich den Leuten vertraue, dann kriegen sie die Möglichkeit, ihren Business Case zu entwickeln, oder sie sind eigeninitiativ und schaffen sich die Möglichkeiten und die Freiheiten, die sie dazu benötigen, die schafft man ihnen auch.
Das heißt, diesen Business Case zu entwickeln, ist auch schon von Tag 1 mit bedacht, und das wissen die Associates, die quasi frisch kommen, auch schon?
Das ist bedacht, also ob es vom Tag 1 immer so durchdringt, ist ja auch ein Entwicklungsprozess. Ja. Also das heißt, zunächst kämpft man ja zunächst mal mit den rechtlichen Anforderungen an die Praxis. Wie gehe ich denn mit den Gerichten um? Wie gehe ich mit dem Mandanten um? Und wenn ich diese ersten 2 Schritte bewältigt habe, dann kann ich mich um den Business Case kümmern und um den Ausbau und um die Akquise. Das ist ja immer so ein großes Wort, das so in den Kanzleien umherwabert, um dann Verständnis zu entwickeln. Was ist denn eigentlich Akquise? Was muss ich denn dafür tun? Das Entscheidende ist ja, dass die Leute dann zu Persönlichkeiten heranreifen, weil dann werden sie interessant für Mandanten, und das muss man ihnen ermöglichen.
Ja, absolut. Und also ich mache ja auch manchmal so Coaching mit Begleitung beim Partner-Track, mhm, und auch natürlich schon vorzeitlich, wie komme ich in die eigene Sichtbarkeit, weil das ist ja auch ein großes Thema im Business Case oder im Aufbau des Business Case. Und was mir da halt schon auffällt, ist, dass es ganz oft in verschiedenen Großkanzleien, sage ich mal, runterfällt, weil einfach so viel parallel läuft und der Tag so voll ist, dass dann diese Idee irgendwie, ich arbeite noch an dem Artikel oder beteilige mich bei der Veröffentlichung, einfach aus Zeitmangel runterfällt. Mhm. Wie bestärken Sie da Ihr Team?
Naja, zunächst mal ist, glaube ich, ganz wichtig, dass alle wissen, alles geht nicht. Also an der Stelle ist es wichtig, dass ich dann relativ früh lerne, Prioritäten zu setzen und mich dann nicht überfrachte, weil letztlich die Qualität steht über allem, und dann auch entsprechend verteile. Und die Leute müssen auch merken, dass nicht an jedem Tag die Kreativität für alles da ist. Und dann muss ich halt mal verteilen, und dann muss ich auch mal sagen, ich kann mich heute nicht dazu zwingen, sondern muss auch kapieren, ich meine, so ist der Mensch. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann mache ich einfachere Tätigkeiten, und am nächsten Tag mache ich dann die kreativen Tätigkeiten, weil ich da mit dem richtigen Fuß aufgestanden bin, und es zwingt einen keiner dazu. Also Selbstorganisation und Erkenntnis dessen, wozu ich heute in der Lage bin, Leistung zu erbringen, die versuchen wir dann auch zu erzeugen. Mhm.
Das ist ganz spannend. In der Psychologie gibt es ein Konzept, das nennt sich Super Leadership. Und was dahinter steckt, ist einfach eine Führungskraft, die quasi so gut selbst organisiert ist, dass sie wie ein Leuchtturm strahlt und das an ihr Team abgibt. Und mein Eindruck ist, dass es Ihnen ganz gut gelingt. Jetzt wäre die Frage zur Selbstreflexion. Was sind so Sachen, wo Sie sagen, hey, das lebe ich in den Sachen ganz gut vor und deshalb funktioniert das in meinem Team?
Also ob ich dann Leuchtturm in Selbstorganisation bin, das weiß ich nicht. ich würde es mir natürlich wünschen, aber das ist, glaube ich, eines der schwierigsten Themen. Also diese perfekte Organisation, und da gehört ja auch wahnsinnig viel Disziplin dazu. Manchmal gelingt es nicht so ideal. Also ich glaube, was dieses Vorleben anbelangt, da ist immer die Frage, unter welchem Schlagwort fasst man das? Also an der Stelle ist es, glaube ich, eher dieses Vertrauen, also dass den Leuten, wenn ich ihnen was abverlange, was überobligatorisch ist, dass sie wissen, dass sie es dann auch wieder zurückbekommen im positiven Sinne. Und dieses Beispiel war, wir haben ein Webinar vorbereitet, Und dieses Webinar war technisch extrem aufwendig, weil wir einen Teil davon auch aufgezeichnet haben und haben dann an einem Samstag bemerkt, beim Zuschneiden der Aufnahmen und beim Legen der Tonspur, dass eine Kollegin dann nicht gut getroffen gewesen ist und sie war an dem Wochenende in Baden-Württemberg und hat ihre Eltern besucht und ich habe sie angerufen und sie hat sofort gesagt, sie kommt am Samstag aus Baden-Württemberg und hat es dann zu einem Familienausflug mit ihrer Mutter gemacht. Die war dann auch gleich mit dabei bei der Folgeaufzeichnung und ganz begeistert von dem, was wir machen. Und das hat mich dann persönlich unfassbar gefreut, weil das auch so ein Commitment zeigt, also ein Commitment des Teams zu dem, was wir machen an Projekten. Und zwar war dann vollkommen klar, dass wenn sie dann am Montag später kommt, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja? Oder wenn sie dann einen Zusatztag Homeoffice macht. Also sowas müssen wir auch gar nicht großartig abstimmen, weil ich weiß, dass die Kolleginnen und die Kollegen dann auch immer ihre Anwesenheit dann an der Arbeit festmachen und das einfach für uns ganz, ganz vorne steht. Und insofern haben wir da einerseits das Vertrauen, dass man was zurückbekommt, andererseits auch die Freiheit, selber zu entscheiden und selber die Prioritäten zu setzen lernen, wann was wichtig ist.
Ja, absolut. Ich finde das Beispiel total schön, weil es mir zeigt, ja, wenn ich was gebe und da eine gewisse Flexibilität reingebe, dann bekomme ich das auch wieder in Form eines Mehrengagements von meinen Mitarbeitern zurück. Was mich jetzt noch interessiert, ist auch so, was können denn Kanzleien, wo können sie denn in dem Thema Führung nachschärfen?
Ja, gerade bei Kanzleien, glaube ich, ist das Thema Zeit eine wichtige Komponente, die man aufbringt für dieses Führungsthema. Also ich weiß, es wird oft und viel darüber gesprochen, sich Zeit zu nehmen für Führung, aber die Frage ist, wie viel Zeit bleibt denn dann tatsächlich übrig für Führung und sich auch mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, weil letztendlich habe ich immer dieses Spannungsfeld zwischen der Billable Hour, die in der Kanzlei ganz hoch angesiedelt ist, und der unproduktiven Zeit, die ich dann gefühlt für Führung aufwenden muss. Ich sehe es anders, weil letztendlich die Zeit, die ich für Führung aufwende, die kriege ich dann zwei- oder dreimal hintenrum wieder wirtschaftlich reingespielt, wenn ich es gut mache.
Absolut. Also es ist ja immer so, in diesem Moment, aus meiner Erfahrung, kostet es mich mehr Zeit, kurz gefühlt, dann wird der Schmerz kurz hoch. Und dann langfristig gelingt es mir aber, dass sich mein Team im Endeffekt auch selber trägt und stützt.
Genau so ist es.
Dadurch, dass ich halt dieses Zeitinvestment reingebe. Für unsere Hörer draußen, die vielleicht nicht so im Kanzleikontext sind, dieses System der Billable Hours finde ich immer noch mal sehr spannend, weil das ist ja fremdlich für Nicht-Juristen. Mhm. Wollen Sie es einfach erklären oder soll ich?
Naja, die Billable Hour, das ist ein Oberbegriff dafür dafür, dass ich im Endeffekt die Stunde, die ich arbeite, bezahlt bekomme. Und eine Kanzlei muss ich natürlich wirtschaftlich tragen. Das heißt, die Gehälter, die in Kanzleien bezahlt werden, werden natürlich in gewisser Weise dann in Produktivitätsstunden umgelegt, um zu sehen, was kann ich denn anhand der geleisteten Produktivitätsstunden den Mitarbeitern dann auch bezahlen. So. Mhm. Oder umgekehrt, je mehr sie arbeiten, desto mehr bekommen sie. Und deshalb ist diese Billable Hour natürlich so ein stehender Begriff in der Anwaltschaft, nachdem dann auch vieles bemessen wird.
Ja, absolut. Und es ist ja auch meines Wissens so ist, dass es eine gewisse Zahl von Billable Hours gibt, die als Soll vorgegeben ist.
Also oftmals gibt es das. Es erzeugt natürlich immensen Druck. Manche Kanzleien versuchen es mit einer Empfehlung an Billable Hours. Aus meiner Sicht ist es vollkommen egal, ob ich sage, ich habe feste Vorgaben oder es Empfehlung. Also ich glaube, Mitarbeiter werden es immer als die feste Vorgabe ansehen und das ist natürlich ein Druck, mit dem man erstmal umgehen können muss, dann gerade als junger Anwalt oder als junge Anwältin. Vor allem, man lernt es ja nicht im Studium. Ja, man lernt ja nicht im Studium, wie man Unternehmer oder Unternehmerin ist, sondern man kümmert sich um rechtliche Themen, versucht die mit einer hohen Qualität abzuliefern. aber dass ich das Ganze dann noch wirtschaftlich abarbeiten muss, das ist ja für mich was Neues, wenn ich dann in den Beruf einsteige als Anwalt oder Anwältin.
Mhm, absolut. Ja, und da nochmal halt wirklich zu sagen, ja, wenn wir Führung haben, mhm, und uns diese Zeit nehmen, trotz dieses Billable-Hour-Systems, ne, was da natürlich da ist und, mhm, erstmal erschreckend wirkt, dass es dann wirklich auch einen Mehrwert gibt und einen Erfolg im Team gibt.
Also ich bin auf alle Fälle davon überzeugt, dass wenn ich den Leuten diesen Druck vor der Auslastung nehme, und dann gegebenenfalls selber versuche, das aufzufangen, was die jungen Kolleginnen und Kollegen dann vielleicht nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, dann schafft das wieder Vertrauen, dass mich der Partner nicht hängen lässt. Ja? Weil letzten Endes ist es wohl in jeder Kanzlei so, dass ich ein Dezernat habe und dieses Dezernat muss ich dann tragen. Und wenn man sich als Team sieht, dann sollte man ja auch als Team agieren. Was, mhm, ja bedeutet, wenn der eine mal nicht so schnell laufen kann, dann versucht der andere für ihn zu laufen. Und das schafft dann wiederum das besagte Vertrauen, dass man das andere Teammitglied nicht hängen lässt, wie beim Sport, sondern es unterstützt. Und dann kann man es umgekehrt auch erwarten, dass es mal in einer Phase, wo man vielleicht selber ein bisschen einen Durchhänger hat, dass die Kolleginnen und Kollegen dann auch helfen.
Ich muss gerade sehr an ein Zitat denken, das mir mal gegeben wurde, als ich, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, also deshalb vielleicht auch nicht mehr aktuell in der Kanzleiwelt, aber damals war so die Frage, ja, das sind ja alles vernünftige Menschen, die können sich schon selber führen. Das war ein Zitat vom Partner, wie sie sich vielleicht denken können. Und ich finde es spannend, weil ich habe von meinem Gefühl her, ist es schon ein Thema, das wichtiger wird über die letzten Jahre oder auch die zeitliche Entwicklung. Warum würden Sie sagen, dass Führung in der Kanzlei einfach ja total wichtig ist?
Ja, also zunächst mal zu dem Zitat, das Sie da mal gehört haben. Also ich halte das nur für bedingt richtig. Ich glaube, entscheidend ist immer, wie ist man denn mal sozialisiert worden? Also und damit meine ich, habe ich mal gelernt, wie es denn ist, im sportlichen Bereich in einem Team zu spielen und zu arbeiten. Und dann bin ich vielleicht eher in der Lage, mich in einem Team zu organisieren. Wenn ich das aber nicht gelernt habe, dann wird es mir irgendwann später schwerfallen und dann brauche ich jemanden, der mich an der Hand nimmt und mir hilft dabei, mich zu organisieren. In einem Team ist ein Unterschied, wie wenn ich mich selber organisieren muss und nur meine Eigeninteressen verfolgen kann. Ja, wenn ich mir aufs Examen vorbereite, dann habe ich nur Eigeninteressen, die verfolge, dann muss ich auf niemanden anderen Rücksicht nehmen. Aber in einem Team bedarf es ein bisschen mehr. Also da muss der Blick ein bisschen weiter sein. Da muss ich auch gucken, was sind die Bedürfnisse von den Kollegen und wo brauchen die denn Unterstützung? Und muss man den Eigennutz ein bisschen zurückstellen, ja, und dann auch mal ein bisschen den anderen unter die Arme greifen. Und da bedarf es dann schon Führung, um zu lernen, wie es funktioniert, also sich mal uneigennützig in den Dienst eines Teams zu stellen.
Ja, aber das finde ich jetzt gerade auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Also ich habe ja auch bis zu einer sehr erfolgreich bestandenen Zwischenprüfung Jura gemacht und kenne so ein bisschen das juristische Studium. Es ist ja sehr auf Selbstorganisation aufgebaut. Es ist aber auch sehr auf, ich sitze in der BIP mit meinem eigenen Thema und beiß mich da durch. Und nicht so sehr, also im Psychologiestudium haben wir, glaube ich, sehr viel mehr Präsentationen, Teamarbeit, solche Sachen gemacht. Das heißt, im Studium wird mir das ja nicht beigebracht, ne? Und das fand ich gerade nochmal einen interessanten Aspekt, auf den ich jetzt einfach innerhalb unseres Gesprächs komme, wie es dann funktioniert, wenn ich es dann halt plötzlich von einem Tag auf den anderen machen soll, ne?
Ja, da brauche ich schon jemanden, der mir unter die Arme greift und der mir zeigt, wie es geht. Also
ja.
Das ist ja ein Punkt und oftmals ist es ja so, und wenn ich da wieder den Vergleich zum Studium ziehe, beim Studium, da habe ich im Endeffekt Meinungen, die ich dann präsentiere. ich treffe eine Entscheidung, aber wenn ich die gut begründe, ist die richtig. Dann hat die aber nur Auswirkungen für mich und meine Punktezahl, aber nicht für den Mandanten. Und schon gar nicht hat sie monetäre Auswirkungen für den Mandanten. Und wenn ich es dann letztendlich in der Praxis mache und dann so vor mich hinarbeite und dann komme ich zu einem Ergebnis, das aber dann auch erhebliche finanzielle Auswirkungen hat für den Mandanten. Und ich spüre dann das erste Mal in der Anwaltschaft, ich habe ein Haftungsrisiko. Also das heißt, wenn ich hier einen Fehler mache, dann stehe ich dafür gerade. Hm. Und dann merke ich das erste Mal, was das eigentlich bedeutet, wenn ich hier eine Entscheidung treffe. Und allein da ist es doch ganz wichtig, ein Team zu haben, mit dem ich das diskutieren kann, mit dem ich dann offen reden kann, mit dem ich dann erklären kann, wie ich zu meiner Entscheidung gekommen bin. Und wenn da ein anderes oder zwei andere Teammitglieder sagen, ja, sehen wir genauso, das bestärkt einen doch auch, ja, die Meinung nach außen hin zu vertreten. Da kann ich ganz anders auftreten damit, wie wenn ich damit alleine stehe. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den Leuten beizubringen, ganz offen im Team zu kommunizieren, wenn man auch mal vor einem Problem steht, bei dem man nicht weiterkommt, und sich dann zu offenbaren dem Team gegenüber und dann die Bereitschaft zu erkennen, dass andere einem helfen wollen, einen unterstützen wollen, um dann zu einer guten Lösung für den Mandanten zu kommen. Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, absolut. Und auch da wieder eine Entlastung, ne? Auch für einen selbst als genau. Partner. Hey, ich habe hier ein brillantes Team und die können. Und dann fällt mir dazu gerade aber auch ein, wie wichtig es ist. Wir hatten ja in unserem letzten Gespräch schon mal über psychologische Sicherheit gesprochen. Mhm. Also an euch da draußen, das ist so dieses Gefühl, dass ich mich im Team frei äußern kann und keine Angst habe vor irgendwelchen Strafen von irgendwie sowas, was gegen mich kommen kann. Was ich ja auch weiß, dass es im Kanzlei-Kontext, ich hole jetzt einmal aus, manchmal schwierig sein kann, weil es ist ja so, hey, ich darf keine Fehler machen, deshalb sind Fehler nicht gerne gesehen. Nur psychologische Sicherheit bedeutet halt auch, ich darf über Fehler sprechen, sodass wir in Zukunft vermeiden können, dass diese geschehen. Und das finde ich nochmal eine sehr große Besonderheit im Kanzlei-Kontext von diesem Ausbildungsweg hin zu dieser Kultur. Und dann, jetzt komme ich auf Ihre Antwort zurück mit dem Team, wenn ich ein Team habe, das mir Dinge auch rückspiegeln kann und sich auch traut, Dinge rückzuspiegeln, dann bekomme ich natürlich viel, viel bessere Entscheidungen, als wenn ich ein Team voller Ja-Sager habe. Ne?
Aber ich glaube, das ist noch ein wesentlicher Aspekt, also die Fehlerkultur, wie man es denn lebt. Also ich meine, jeder spricht immer drüber, wir haben eine tolle Fehlerkultur und wir gehen offen damit um. Ich finde das gerade im juristischen Bereich immer schwierig. Wie Sie sagen, man geht durch die Ausbildung und hat dann immer sich über sich so den Spruch schweben, Jurist macht keine Fehler. Und wo Menschen sind, da passieren einfach mal Fehler. Ob kleine, ob große. Und an der Stelle ist es ja immer so, dass der den Fehler gemacht hat, der hat natürlich dann auch Sorge, wie sich dieser Fehler auswirkt und sieht dann auch nicht mehr klar. Ja, hat natürlich Angst, wie er sich auswirkt. Und wenn ich aber ein Team habe, in dem ich dann besprechen kann, was denn nicht gut gelaufen ist, dann finde ich in der Regel auch eine Lösung. Und um diesen Fehler dann glatt zu bügeln. Aber das gelingt mir ja nur, wenn ich dann auch die Sichtweise von Nicht-Betroffenen, also Leuten, die den Fehler dann nicht selber begangen haben, habe und der andere wird sich nur offenbaren, wenn er dann keine Sorge haben muss, dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also dass man auch fair miteinander umgeht und einfach voranstellt, dass es Fehler geben kann. Sollten natürlich nicht zu häufig sein, schon gar nicht die gleichen. Aber letzten Endes muss man offen darüber sprechen und dann findet man auch eine Lösung. Es ist ja für alle ein Vorteil. Es ist für die Kollegen ein Vorteil, also weil sie lernen gleichzeitig mit. Das hat ja alles auch einen Ausbildungsaspekt. Mhm. Und natürlich dann auch für die Mandanten, weil wenn er ausgebügelt ist, dann ist es ja unterm Strich auch kein Problem. Und das kriege ich dann nur ausgebügelt, wenn ich es offen kommuniziere und drüber spreche.
Ja, absolut. Und gleichzeitig kenne ich das von mehreren Klienten von mir wiederum, die bei mir, mit denen ich einfach im Coaching zu tun hatte, wo wirklich so Ängste sind, wenn es sogar ein kleiner Tippfehler oder so ein Typo in der E-Mail sind, wo dann wirklich die Nacht dann nicht geschlafen wird. Mhm. Also das ist keine Seltenheit in diesem juristischen Bereich, ne?
Aber das soll es nicht sein. Also ich meine, natürlich hat man den Anspruch, immer alles perfekt abzuwickeln. Und die Form spielt ja in der Juristerei eine große Rolle. Aber weil mal ein Typo drin ist. Also ich persönlich finde es überzogen, es sollte nicht sein, aber dann muss man auch überlegen. Ich meine, es gibt den einen, der hat kein Problem, eine ellenlange E-Mail oder einen Schriftsatz oder ein Schreiben fehlerfrei runter zu schreiben, auch selbst zu schreiben. Und beim anderen ist es vielleicht nicht die große Stärke. Dann muss man halt überlegen, wie kann man ihm unter die Arme greifen, ja, um das zu vermeiden, dass man sagt, dann läuft es halt nochmal über Sekretariat durch eine Korrektur und dann ist es gut. Und der andere kann die Schreiben selber rausschicken, aber da findet man garantiert eine Lösung. Aber das macht ja denjenigen nicht zum schlechten Juristen, im Gegenteil. Also können ja ganz begabte Leute sein, die einfach dann halt an der Stelle eine Konzentrationsschwäche haben.
Ja, super spannend, weil da drin sehe ich jetzt gerade nochmal zwei weitere sehr spannende Aspekte. Auf der einen Seite, ich sage sie ganz schnell, damit ich sie nicht vergesse. Ja. Auf der einen Seite die Stärkenorientierung, ne? Wo liegt eigentlich die Stärke bei demjenigen? Dazu kommt auch gleich noch meine Frage. Ja. Und das andere, was ich da drin jetzt schon sehe, ist, was ist denn eine praktische Lösung? Ne? Also weg vom Problem hin zu, wie können wir das denn leicht aus? Also ist ja kein Problem, das einmal nochmal über die Assistenz laufen zu lassen.
Also ist zumindest unser Ansatz, ja, zu sagen, das hat ja nicht jeder die gleichen Stärken. Und dann versucht man die Leute halt dann so einzusetzen, wo sie ihre Stärken haben. Ich meine, man kann an den Schwächen arbeiten, aber es werden aus meiner Sicht immer Schwächen bleiben. Es ist halt so. Aber nichtsdestotrotz, wie Sie sagen, die Stärkenfokussierung ist dann schon Thema. Ich meine, wir haben Kollegen, die sind unfassbar kreativ, aber die haben halt ein Thema, sich vielleicht länger und vertiefter juristisch mit dem einen oder anderen Problem zu beschäftigen. Und dann gibt es die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will juristisch bis zum Bodensatz runtergraben. Und wenn ich aus zwei solchen Leuten ein Team bilde, dann kann ich es doch besser gar nicht packen, weil dann habe ich den, der kreativ ist, der entwickelt die Strategie und der andere arbeitet es aus.
Das heißt, das machen Sie auch ganz bewusst bei sich im Team, genau, dass Sie sagen, hey, wir würfeln euch zwei zusammen, weil ihr ergänzt euch gut?
Es findet sich auch nach der Zeit. Also die Leute kriegen selber mit, wer am besten mit wem matcht und wo die besten Ergebnisse erzielt werden. Und diese Pärchen, ich nenne sie dann Pärchen, die finden sich ja dann ganz von selber, weil der Erfolg, den sie dann eingefahren haben, der verbindet ja auch. Ja.
Was würden Sie denn jemandem mitgeben, was wirklich wichtig ist, um, also wenn sich jetzt ein anderer Partner was sagen lassen würde im Konjunktiv, im Thema Führung, was sind so Ihre Schlüsselgeheimnisse dafür?
Also hört den Leuten zu. Also nehmt euch die Zeit im Alltag und wenn jemand an die Tür klopft, dann nehmt euch die 5 Minuten, auch wenn selbst noch so viel Arbeit am Schreibtisch liegt. Aber das sind die entscheidenden Momente, wo man den Leuten das Gefühl gibt, man hat Zeit und sie haben eine Bedeutung fürs Team und für den Partner. Weil in dem Moment, wo die Leute zu einem kommen mit einem Problem, es beweist ja, dass sie mir vertrauen. Und wenn ich das mit einem 5-Minuten-Gespräch dann erledigen kann, das Problem, dann kann ich doch nichts Besseres für die Mitarbeiter tun.
Ja, absolut. Dem habe ich gerade nichts hinzuzufügen. Ich weiß, dass auch ein paar Associates und Senior Associates in meiner Zuhörerschaft sind. Und da interessiert mich natürlich jetzt so Tipps aus Ihrer Sicht. Was können die machen, um sich jetzt schon einen guten Business Case aufzubauen, dass sie sich einfach gut auf ihren eigenen Partner-Track vorbereiten?
Also kümmert euch nicht nur um Jura, sondern guckt, dass ihr am Leben teilnimmt. Also ihr braucht Hobbys, ihr müsst euch um euren Freundeskreis kümmern, weil das sind so die ersten Anlaufstellen für die kleineren Mandate, ganz zu Anfangs. Und gerade aus diesen kleinen, eigenakquirierten Angelegenheiten tankt man dann Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und wenn man das gut macht, dann wird man weiterempfohlen. Also da kann man noch so viele Veröffentlichungen schreiben, auch tolle Veröffentlichungen, aber entscheidend ist, dass ich mein eigenes Netzwerk aufbau und das beginnt meistens im Freundes- und Bekanntenkreis, gerade wenn ich als junger Jurist anfange.
Also auch diese Betonung wirklich auf Netzwerk und das gut aufzubauen.
Ganz genau.
Ja.
Vor allem, wenn ich dann das auch noch im Freundeskreis mache, also zum einen habe ich, dann bin ich dann meistens ausgeglichen, weil ich meinen Freundeskreis dann nicht vernachlässige. Ja, und es ist unglaublich schade, wenn man dann sieht, dass junge Associates dann nach 2-3 Jahren einfach sagen, oh Gott, ich habe jetzt nur noch gearbeitet. Nach 2-3 Jahren erkennen sie dann, naja gut, also was Eigenes habe ich eigentlich geschaffen, weil ich nur den Partnern zugearbeitet habe. Und dann erkenne ich, dass ich da irgendwie gefangen bin jetzt, ja, weil ich meine, ich habe dann bestimmte Vergütungsvorstellungen nach 2-3 Jahren, will dann vielleicht die Kanzlei wechseln, aber dann kommt die erste Frage nach dem Business Case. Also wo hat man sich denn selber als Anwaltspersönlichkeit schon einen Namen machen können? Und da wird es dann meistens relativ still. Mhm. Also deshalb gerade zu Anfang würde ich persönlich wahrscheinlich weniger auf die Vergütung gucken, sondern einen wesentlichen Fokus auf das Netzwerk, dann auch auf eine vernünftige Lebensführung legen und dann je älter man wird und je länger man das Netzwerk pflegt, desto größer wird es auch und desto größer wird dann zwangsnotwendig auch mein Business Case.
Sehr spannend. Ich finde das auch gerade schön, auch diesen Schwerpunkt auf die vernünftige Lebensführung, ne, wo wir bei einem meiner Herzensthemen sind, Ausgleich, die eigene Energie, weil das interessiert mich auch immer sehr. Was machen Sie dafür, dass Sie motiviert sind und auch in diesem, also einmal an die Hörer, Herr Müller wirkt für mich jetzt schon so topfit, glasklar und sehr energetisch. Was machen Sie dafür, dass Ihnen das gelingt?
Also heute wirkt es, glaube ich, nur so. Also ich bin tatsächlich...
Montag etwas, nach dem Wochenende.
Etwas früher als müde. Nein. Nee, aber ich versuche tatsächlich viel für meinen Freundeskreis zu tun, also gerade die Wochenenden mir freizuhalten und auch unter der Woche regelmäßig zum Sport zu kommen oder mal hier und da einen Freund oder ein befreundetes Pärchen anzutreffen oder dann auch mal privat mit den Kindern was zu machen. Ich glaube, das ist schon entscheidend, da ist man dann ausgeglichen. Und das ist ja nicht so, dass die geistige Tätigkeit unter der Woche einen nicht körperlich anstrengt. Und da braucht man einen Ausgleich. Und der Ausgleich kann halt, also für mich jetzt nur Sport sein. Und ich glaube, das Entscheidende ist der körperliche Ausgleich, ja.
Ja, absolut. Ja, total schön. Ich bin sehr begeistert von all den Input, den wir heute von Ihnen mitbekommen haben. Jetzt habe ich immer am Ende noch mal eine Frage, ob es etwas gibt, was ich nicht gefragt habe, aber wo Sie sagen, hey, den Punkt möchte ich unbedingt machen, der ist mir wichtig.
Also Sie haben schon relativ viel gefragt. Also mir fällt jetzt spontan kein Punkt mehr ein, der noch offen wäre.
Das, so soll das doch sein, dann war es ein rundes Gespräch.
Das stimmt. Recht herzlichen Dank.
Ja, ich
für die
danke
Einladung
Ihnen.
Zum Podcast, hat mir viel Spaß gemacht.
Leadership Lounge von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.